Ja, wir haben heute Weihnachten. Worum geht es eigentlich an Weihnachten? Wenn man sich da ein bisschen so mit beschäftigt, was für Gedanken sich die Menschen machen, findet man verschiedene Antworten darüber. Oft werden die Werte genannt, Weihnachten als Fest der Werte. So zum Beispiel in Stuttgart im Gottlieb-Daimler-Gymnasium hat man eingeladen, nicht zu einer Weihnachtsfeier, sondern zu einem multikulturellen Fest der Werte. Das heißt, Weihnachten sollte nicht mehr erwähnt werden. Es sollte auch nicht um Weihnachten gehen, sondern um Werte. Das gab sehr viel Proteste. Das war jetzt dieses Jahr, also jetzt dieses Weihnachten. Es gab sehr viele Proteste. Aufgrund dessen hat man dieses Fest ganz abgesagt. Aber so gibt es auch von politischer Seite, von gewissen Parteien schon länger Gedanken, Weihnachten doch ganz abzuschaffen. Denn dieses Fest sei für zum Beispiel unsere muslimischen Nachbarn hier in Deutschland nicht zumutbar. Ich würde gerne anlässlich dieses Weihnachtsfestes einige Gedanken mit euch teilen über Werte. Zunächst wollen wir betrachten, welche Werte den Menschen allgemein wichtig sind. Welche Werte sind denn in Deutschland die wichtigsten? Ich höre Gesundheit. Gesundheit ist sicher wichtig. Es gibt Umfragen dazu. Ich habe mir einige Umfragen angeschaut. Und natürlich muss man betrachten, dass das Ergebnis dieser Umfragen davon abhängig ist, welche Werte zur Auswahl stehen. Ja, da gibt es Umfragen, da kommt Gesundheit nicht mal vor. Dann gibt es Umfragen, da kommt zum Beispiel Gerechtigkeit nicht vor. Und in anderen Umfragen kommt Familie nicht vor. Gemäß einer Sternumfrage sind die wichtigsten Werte nämlich für 92% aller Befragten Ehrlichkeit, Fairness und Gerechtigkeit. Also 92%, das müssen wir uns mal vor Augen halten. 9 von 10 Personen halten Ehrlichkeit, Fairness und Gerechtigkeit für die wichtigsten Werte. In den Umfragen, in denen Familie auch mit dabei ist, bei den Werten, das war jetzt bei dieser Umfrage nicht der Fall, schneidet Familie ganz oben ab. Also Familie schneidet dann noch besser ab als Ehrlichkeit. Aber in den verschiedensten Umfragen sind Ehrlichkeit und Gerechtigkeit zwei Werte, die immer anführen. Also die immer von den meisten Personen angegeben werden, das sind die wichtigsten Werte. Diese Umfrage war natürlich unabhängig von Weihnachten. Wenn man die Menschen dazu befragt, was ist denn an Weihnachten wichtig, dann hört man Dinge wie natürlich Familie wieder und auch Liebe, Harmonie und Besinnlichkeit. Das ist das, was Menschen gerne mit Weihnachten verbinden. Liebe, Harmonie, Besinnlichkeit. An Weihnachten muss alles voller Liebe, voller Harmonie sein und man muss Zeit haben, nachzusinnen, also für Besinnlichkeit. Nicht mal die Hälfte der Befragten bringen Weihnachten mit Jesus in Verbindung. Also 41% bringen Weihnachten mit Jesus in Verbindung. Das ist schon mehr als in manch anderen Ländern. Eine weitere Umfrage schneidet sogar bezüglich Gerechtigkeit noch besser ab. Da ist Gerechtigkeit bei 98%, dann Frieden 98%, Menschenwürde 97%, Ehrlichkeit 97%, Sicherheit 96%. In der gleichen Umfrage konnte man auch ankreuzen, ich helfe gerne Menschen, die hilfsbedürftig sind. angekreuzt von 82% aller Befragten. Wenn man das so betrachtet, diese Umfrageergebnisse, dann könnte man doch meinen, wir leben in einer nahezu vollkommenen und perfekten Gesellschaft. Zwischen 90% oder zwischen 92% und 98% halten Ehrlichkeit ganz hoch. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir lauter ehrlichen Menschen begegnen. Das wäre die Schlussfolgerung, wenn das, was diejenigen angeben, und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass sie es auch ernst meinen, wenn das, was sie angeben, auch umgesetzt wird in die Praxis, dann gäbe es keine Lüge, keinen Betrug oder kaum. Und diejenigen, die lügen würden und betrügen würden, die würden gleich auffallen, weil sie so aus dem Raster springen und so gar nicht in diese Gesellschaft passen. Auch Fairness und Gerechtigkeit. Wir leben in einem Land demnach, das voller Gerechtigkeit ist, voller gerechter Menschen, denen Gerechtigkeit ein ganz hoher und wichtiger Wert ist. Und es ist doch eigentlich schön, an Weihnachten dann dieser Werte zu gedenken, nochmal Revue zu passieren und zu überlegen, ja, was hat man jetzt alles erreicht und getan, um diese Gesellschaft zu verbessern und festzustellen, viel hat man nicht falsch gemacht, es kann eigentlich von daher nur noch schlechter werden oder noch besser, sodass man irgendwann an diese 100% herankommt. Das 100% wirklich sagen, Ehrlichkeit, das ist wirklich top. Eines ist aber seltsam. Eine Umfrage ist da besonders aufgefallen. Da gab es noch folgende Frage, und zwar, sind Sie der Meinung, ob diese Werte auch in der Gesellschaft praktiziert werden, zunehmen und vorhanden sind? Also sind diese Werte bei den anderen vorhanden? Die Antwort: 71% aller Befragten sind der Meinung, dass diese Werte nachgelassen haben in unserer Gesellschaft und bei den anderen nicht vorhanden sind. Wir sehen, irgendwas passt hier nicht zusammen. Denn wenn 90% so ehrlich, so gerecht, so vollkommen sind, warum ist dann der Eindruck bei 70% der Befragten, das wird gar nicht praktiziert? Die Menschen sind nicht ehrlich. Sie sind nicht gerecht. Unsere Gesellschaft ist keine ehrliche, auf Wahrheit gegründete Gesellschaft, eine gerechte Gesellschaft. Diese Meinung vertreten 71% der Befragten. Andersherum können wir sagen, dass sämtliche Befragten oder ein Großteil der Befragten von sich meinen, dass sie Ehrlichkeit und Gerechtigkeit praktizieren, aber der Meinung sind, dass die anderen dies nicht tun. Oder dass nur die wenigsten dies tun. Das stimmt auch mit anderen Umfragen überein, aus denen ganz klar hervorgeht, dass der Mensch grundsätzlich von sich höher denkt als von den anderen. Er denkt, er ist besser, er ist gerechter, er ist ehrlicher als die anderen Menschen. Das heißt, hier erfolgt ganz klar eine Fehleinschätzung. Sogar beurteilt durch die anderen Menschen. Wir müssen es nicht mal durch die Bibel beurteilt, sondern durch das, was die anderen Menschen denken. Sogar da sehen wir, es gibt eine Fehleinschätzung und der allgemeine Eindruck der Menschen ist, dass Werte immer mehr nachlassen, immer weniger vorhanden sind. Und wenn man jemanden direkt fragt, ob er denkt, dass 92% aller Menschen ehrlich sind, da wird kaum jemand mit Ja antworten. Wir wollen das Ganze aber jetzt noch von der Schrift her betrachten. Das Ganze nicht. Ich habe ein paar Werte herausgegriffen, die wir von der Schrift her betrachten werden. Was sagt uns die Bibel darüber und wie ist die Einschätzung der Schrift? Wir haben gesehen, die Menschen nehmen hier eine Fehleinschätzung vor. Das ist ganz eindeutig. Die Bibel nimmt hier keine Fehleinschätzung vor, sondern die Bibel beurteilt den Menschen realistisch. Die Bibel beurteilt den Menschen so, wie er wirklich ist. In Bezug auf Ehrlichkeit ist es ganz klar, jeder von euch kennt den Abschnitt in Römer 3. Zwar geht es da um das Gesetz und um die Juden. Und ab Vers 3 heißt es, wie denn, wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Das sei ferne, vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Ich rede nach Menschenweise, das sei ferne. Wie könnte Gott sonst die Welt richten? Wenn nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes durch meine Lüge überströmender wird zu seinem Ruhm, weshalb werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Erstmal bis dahin. Im Vergleich zur Wahrhaftigkeit Gottes steht jeder Mensch als Lügner da. Und jetzt könnte man sagen, gut, sogar ein Mensch, der ehrlich ist und nie lügt, steht er auch als Lügner da. Diesen Menschen gibt es nicht. Jeder Mensch hat schon mal gelogen. Auch hier sitzt keiner, der noch nie gelogen hat. Und hier sitzt auch niemand, das behaupte ich jetzt einfach mal, der, wenn er gelogen hat, nur eine Notlüge gebraucht hat. Denn das ist ja die Unterscheidung, die oft gemacht wird. Lügen ist nicht erlaubt, aber Notlügen, das ist in Ordnung. Wenn jeder Mensch mal Revue passiert in seinem Leben, dann gibt es sicher genug Gelegenheiten, in denen bewusst gelogen wurde und wo es nicht nur eine Notlüge war. Aber auch eine Notlüge ist eine Lüge. Und auch eine Notlüge macht einen Menschen zum Lügner. Jemand, der eine Notlüge gebraucht, der wird nicht ein Notlügner, sondern er wird ein Lügner. Und somit ist die Bibel hier realistisch, was die Menschen angeht. Die Bibel sagt, alle Menschen sind Lügner, ohne Ausnahme. Und da können Sie noch so ankreuzen in der Umfrage, dass Ehrlichkeit der Wert ist, der am wichtigsten ist. Genauso lesen wir in 1. Johannes 4, Vers 21. Ich lese Vers 20. 1. Johannes 4, 20 und 21. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Also hier sehen wir eine weitere Kategorie von Lügnern. Ein Lügner ist auch derjenige, der heuchelt. Derjenige, der sagt, ich liebe Gott, aber in Wirklichkeit hasst er seinen Bruder. Er ist ein Lügner und liebt Gott in Wirklichkeit nicht. Die Lüge bezieht sich darauf, dass er behauptet, Gott zu lieben. Und in Offenbarung 22, Vers 15 schlagen wir jetzt nicht auf, da werden diejenigen aufgeführt, die im Feuersee sind, und da werden auch die Lügner aufgeführt. Auch die Lügner werden am Ende ihren Teil im Feuersee bekommen. Also was Ehrlichkeit angeht, sagt uns die Bibel eben dieses ganz klar. Alle Menschen sind Lügner. Und dieses Ideal der Ehrlichkeit, das ist wirklich ein Ideal, das durchaus viele Menschen haben, wird aber in der Realität nicht wirklich praktiziert. Man kann in gewissen Situationen durchaus ehrlich sein. Nämlich dann, wenn man sein Gesicht nicht verliert, wenn es einem nicht so viel kostet oder wenn es vielleicht um jemand anderes geht, dann kann man durchaus ehrlich sein. Aber sobald man Angst hat, sein Gesicht zu verlieren oder sich etwas erhofft, dann hört es oft auf mit der Ehrlichkeit. Und wenn man das konkret anspricht, was ich auch schon getan habe, dann kommt oft als Antwort, das ist in Ordnung, also man rechtfertigt sich irgendwie. Den Menschen fällt dann immer eine Ausrede ein, warum ihr Handeln richtig ist und warum es ja übertrieben ist und ganz unmöglich ist, nicht zu lügen. Ja, dann wird als Beispiel genannt, wie kannst du einer Person sagen, dass sie hässlich ist? Du musst diese Person doch anlügen, um sie nicht zu verletzen. Aber in Wirklichkeit geht es nicht darum, sondern es geht um ganz andere Dinge in Bezug auf die dann die Lüge gebraucht wird. Schauen wir uns noch Liebe an. Liebe ist natürlich ganz wichtig. Viele Menschen sprechen von Liebe. Manche lassen es auch sein. Liebe, Harmonie und Besinnlichkeit, das, was viele Menschen sich an Weihnachten wünschen, was viele Menschen sich von Weihnachten erhoffen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist folgende. Wenn doch an Weihnachten, das Fest der Liebe, es um Liebe gehen soll, was für eine Liebe ist es dann? Wenn Familien zusammenkommen, die sich vielleicht länger nicht gesehen haben, sie feiern zusammen Weihnachten, die Großeltern kommen noch dazu und alles ist harmonisch und jeder versucht auch zurückhaltend zu sein und den anderen nicht zu verletzen und die Gespräche verlaufen harmonisch. Manche stellen sich darunter dann Liebe vor. Die Frage ist aber, ob das Verhältnis in der Familie wirklich immer so liebevoll ist. In Wirklichkeit ist es doch meistens so, die Menschen leben vor sich hin. Die Familie spielt eine geringe Bedeutung, zumindest der Teil der Familie, den man nicht so oft sieht. Man lebt vor sich hin. Man lebt in seinem Alltag und man kümmert sich nicht so viel um die Familie. Und am Jahresende kommt man zusammen. Oft kommen auch noch welche zusammen, die sich nicht so gut verstehen und schon denken, oh nein, hoffentlich geht das alles gut. Einige von meinen Kollegen haben gesagt, sie sind froh, wenn die Weihnachtszeit wieder vorbei ist. Ja, kann mich eigentlich an keinen erinnern, muss ich sagen, der gesagt hat, ich freue mich jetzt richtig auf die Weihnachtszeit, sondern eher genau das Gegenteil. In Wirklichkeit wird ein bisschen Liebe und Harmonie vorgeheuchelt. Das ist es, warum es an Weihnachten oft geht. Es wird Liebe und Harmonie vorgeheuchelt, die im Laufe des Jahres so überhaupt nicht da ist. Wir können auch, wenn wir jetzt mal auf Deutschland, bei Deutschland bleiben, sehen, wie wichtig Liebe und Familie wirklich ist. Zum Beispiel, wenn wir mal den Zustand unserer Pflegeheime anschauen. Ja, es sind im Rahmen der Finanzkrise einige Menschen aus Spanien nach Deutschland gekommen, die dort gearbeitet haben in Pflegeheimen und sehr wenig verdient haben. Sie hatten vielleicht gerade mal genug oder nicht genug zum Überleben und haben sich gedacht, in Deutschland können sie mehr verdienen. Auch hier sind Pflegekräfte nicht gut bezahlt, aber besser als in Spanien. Als sie den Zustand gesehen haben in den Pflegeheimen, wie die alten Menschen abgefertigt werden, wie Tiere behandelt werden, sind sie in einen Gewissenskonflikt gekommen und viele sind wieder zurückgegangen nach Spanien. Sie haben sich gesagt, das kann ich nicht verantworten, dass alte Menschen so behandelt werden. Ich gehe zurück nach Spanien, auch wenn ich viel weniger verdiene und auch wenn ich angewiesen bin auf meine Eltern oder sonst jemanden, um überhaupt über die Runden zu kommen und sind zurückgegangen. Also Stefan hat mir, kennt jemand, eine Spanierin, die auch zurückgegangen ist. Also das ist nicht irgendwo passiert, sondern das passiert wirklich mehrfach, dass diejenigen, die aus ärmeren Ländern kommen, frustriert sind über die Zustände hier und sie gehen zurück. Und dort haben sie weniger Mittel zur Verfügung und gehen besser mit den älteren Menschen um als hier. Hier schwimmen wir praktisch im Wohlstand und im Geld, aber für die Pflege ist kein Geld übrig. Und genau das Thema Familie. Dort gibt es mehr Großfamilien. Dort kommen mehr Großeltern auch wirklich in der Familie um. Und auch wenn es etwas kostet, sorgt man für sie. Das gibt es hier nicht, denn das passt nicht zu diesem Karriere-, Ellbogen-, Lebensstil, den man hier gern pflegt. Die Familien müssen klein sein, müssen stressfrei sein. Und da sich noch um ältere Menschen zu kümmern in der Familie, das möchte kaum jemand, also ins Pflegeheim, egal welche Zustände dort herrschen. Und so viel zum Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Dieses Gebot, kann man sagen, wird auch mit Füßen getreten. Und auch wenn Familie so weit oben abschneidet in den Umfragen, dann ist der Grund doch auch ein egoistischer. Denn wenn Menschen gefragt werden in weiteren Umfragen, was sie denn erhoffen von der Familie, dann ist die Antwort oft Sicherheit und Geborgenheit. Also es geht gar nicht so sehr ums Geben, sondern eher ums Nehmen, um die Geborgenheit, um die Sicherheit, die man im Rahmen der Familie sich erhofft. Wir sind hier noch nicht am Ende angelangt, was den Werteverfall angeht. Die Schrift sagt uns hier ganz klar einige Dinge über die letzten Tage, über die letzte Zeit. Zum Beispiel in Matthäus 24. Vers 12, da werden im Zusammenhang handelt es sich um die Endzeitrede, um die Verführung und Nöte der Endzeit. Und es werden uns viele Details über die Endzeit vorausgesagt in der Schrift. Und ein Detail davon finden wir hier in Vers 12, da heißt es, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Also die Liebe wird erkalten, die Liebe wird abnehmen und somit haben wir noch mehr zu erwarten. Wir könnten eigentlich noch sagen, dass die Zustände hier gut sind, wenn wir sie vergleichen mit dem, was noch kommen wird. Die Zustände sind im Vergleich mit dem, was kommen wird, gut. Gemessen am Maßstab der Schrift sind sie alles andere als gut. Auch im zweiten Timotheusbrief, wird uns beschrieben, welche Zeiten kommen werden, 2. Timotheus 3, ab Vers 1. Da heißt es, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie einen äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Also hier werden einige Dinge beschrieben, die man beobachten kann in unserer Gesellschaft, aber auch weltweit. Und es wird das Ganze noch in Verbindung gebracht mit einem Schein von Gottesfurcht. In Deutschland ist es so, dass etwa 31% der Menschen an ein höheres Wesen glauben oder an eine höhere Macht oder an irgendeinen Gott in irgendeiner Form und das auch für wichtig halten. Das ist im europäischen Durchschnitt anders. Da geben in Umfragen nur sehr wenige an, dass ihnen Gott oder der Glaube oder Religion wichtig ist. Es ist im einstelligen Prozentbereich. Deswegen wird Europa zum Beispiel von Amerika als ein atheistisches Gebiet betrachtet. So, die Liebe wird erkalten, und auch hier haben wir gelesen, die Menschen werden lieblos sein. Ich möchte als Gegensatz dazu eine Stelle lesen, die auch sehr bekannt ist, im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 13. Da geht es um die Liebe. Das ist ein Text, der auf sehr vielen Hochzeiten vorgelesen wird. Leider bleibt es dabei oft stehen. Er wird auf der Hochzeit vorgelesen, aber umgesetzt wird sehr wenig davon. Da heißt es ab Vers 4, die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Also hier einige Vorgaben der Schrift, was wirklich Liebe ist. Liebe ist eben nicht einfach ein einmaliges Zusammenkommen an Weihnachten oder vielleicht auch mehrmalig, nämlich bei anderen Anlässen noch, sondern Liebe handelt. Das sehen wir hier. Liebe handelt, Liebe führt zu einer Handlungsweise, die in Übereinstimmung mit der Wahrheit steht und in Übereinstimmung mit der Schrift. Und sie ist voller Langmut, wie sie heißt, langmütig, gütig, beneidet nicht, prahlt nicht, bläht sich nicht auf. Das ist das, was viele Menschen gerne tun, prahlen, sich aufblähen. Die Liebe ist nicht unanständig. Wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, dann sehen wir sehr viele Unanständigkeiten, sehr viele Dinge, die heutzutage normal geworden sind, die aber ganz klar gegen die göttlichen, heiligen Maßstäbe gehen. Das ist dann nicht wirklich Liebe, auch wenn es Liebe genannt wird. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Auch das ist die Liebe. Wie schnell lässt man sich doch erbittern? Wie schnell lässt man sich erbittern, wenn einem Unrecht angetan wird? Aber die Liebe lässt sich nicht erbittern und sie rechnet das Böse nicht zu, so wie der Herr Jesus selbst gesagt hat, dass wir unsere Feinde lieben sollen, dass wir uns nicht rächen sollen, sondern dem Feind zu essen geben sollen, zu trinken geben sollen und wie viel mehr dann noch zum Beispiel der eigenen Familie. Wie viele Familien sind verstritten? Ich kenne sehr viele, wo Menschen wirklich nicht mehr miteinander reden. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und wenn wir von der Liebe sprechen, dann müssen wir natürlich von dem sprechen, worum es eigentlich an Weihnachten gehen sollte. Wie im 1. Johannesbrief geschrieben. In 1. Johannes 4, Verse 9 bis 10. Da heißt es, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Also die Tatsache, dass es Weihnachten gibt, sollte uns daran erinnern, dass Gott uns seine Liebe geoffenbart hat. Das, was nur für 41% der Menschen wichtig ist, und sie sagen auch nur, es ist ihnen wichtig, das ist das, was hier geschrieben steht. Die Liebe Gottes hat ihn dazu bewegt, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Der Jesus Christus wurde Mensch, er kam in diese Welt, er wurde als Kind geboren mit einem Ziel. Hier lesen wir, damit wir durch ihn leben sollen. Von Natur aus ist der Mensch tot in Sünden. Er ist tot, er ist auf dem Weg ins Verderben, in die Verlorenheit und er hat das Leben aus Gott nicht. Und der Sohn Gottes, Jesus Christus, wurde gesandt, damit wir durch ihn leben sollen. Wir brauchen also Jesus Christus, um überhaupt anzufangen zu leben. Ohne den Herrn Jesus können wir gar nicht wahrlich leben. Und genau deswegen hat Gott seinen Sohn gesandt, aus Liebe zu uns, aus unverdienter Liebe und um das zu ermöglichen, nämlich dass wir durch ihn leben sollen. Und es geht dann weiter in Vers 10, darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sündenopfer für unsere Sünden. Hier sehen wir auch ganz eindrücklich, dass der Jesus Christus gesandt wurde als Sündenopfer für unsere Sünden. Er wurde nicht aus irgendeinem Grund gesandt, er wurde nicht aus irgendeinem Grund Mensch, sondern er wurde Mensch, um das Sündenopfer für unsere Sünden zu werden. Wir sehen hier auf der einen Seite die Liebe des Vaters, als er seinen Sohn sandte, und dann auch die Liebe des Sohnes, dass er bereit war, wirklich zum Sündenopfer zu werden. Dass er bereit war für unsere Ungerechtigkeit, für unsere Unehrlichkeit, für unsere Lüge, für all das, für die Heuchelei und für alles, ans Kreuz zu gehen. Er hat dafür die Strafe getragen und wurde so zum Sündenopfer, das Gott auch angenommen hat. Und er wurde nicht nur zum Sündenopfer, sondern auch zum Vorbild. Das lesen wir in Vers 11. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Eine Aufforderung an uns, wenn wir diese Liebe erfahren haben, wenn wir das erfahren haben, was der Jesus für uns getan hat, dann sind wir auch aufgefordert zu reagieren, wir sind aufgefordert zu handeln, wir sind aufgefordert, genauso einander zu lieben. Wie sieht es aus mit der Gerechtigkeit? Das war ja ein weiterer Wert, den viele angekreuzt haben, Gerechtigkeit. Das heißt, die Menschen sehen sich nach Gerechtigkeit, sie wünschen sich Gerechtigkeit und sind offenbar der Meinung, dass Gerechtigkeit in ihrem Leben stattfindet. Wir hatten die Stelle in Römer 3 bereits gelesen, da wird auch die Ungerechtigkeit der Menschen aufgezeigt und genauso wie alle Menschen Lügner sind, sind alle Menschen ungerecht. Und Jesus sagt selber in Matthäus 5, Vers 20, dass unsere Gerechtigkeit die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer bei weitem übersteigen muss. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer, das waren die religiösen Führer der damaligen Zeit, das waren diejenigen, die mehrmals am Tag gebetet haben, das waren diejenigen, die Almosen gegeben haben, die den anderen, was den Glauben angeht, ein Vorbild waren. Und Jesus sagt, eure Gerechtigkeit muss die der Schriftgelehrten bei weitem übersteigen. Und natürlich waren, das wissen wir zum Beispiel aus Matthäus 23, viele Schriftgelehrte und Pharisäer waren wirklich Heuchler. Und da könnte man sagen, ja gut, es ist ja überhaupt keine Kunst, die Gerechtigkeit dieser Schriftgelehrten und Pharisäer zu überschreiten. Man muss ja nur kein Heuchler sein. Aber das trifft eben nicht auf alle Schriftgelehrten und Pharisäer zu. Und Jesus macht die Aussage allgemein. Und Paulus selbst sagt von sich, dass er ein Pharisäer war, untadelig. Er war untadelig. Er war also als Pharisäer ein wirkliches Vorbild. Man konnte ihm nach dem Gesetz nichts vorwerfen. Und trotzdem betont er, im Galaterbrief und auch im Philipperbrief betont er, dass diese Gerechtigkeit, die er zu haben meinte, dass die überhaupt nichts taugt und dass er allein nach der Gerechtigkeit strebt, die durch Christus kommt. Das ist allein die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben an Jesus Christus kommt. Das heißt im Römerbrief, Römer 3, Vers 25, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Und in Vers 28, da geht es darum, dass wir gerechtfertigt werden, umsonst, ohne Werke des Gesetzes. Und Gerechtigkeit von der Schrift her heißt auch, dass Gott gerecht ist und dass er heilig ist, dass er gerecht richten wird. Es ist sehr eindrücklich, dieses Umfrageergebnis, dass so viele Gerechtigkeit für etwas so Wichtiges halten. Damit stimmen sie auch ihrer eigenen Verurteilung zu. Warum? Weil wenn sie sich nach Gerechtigkeit sehnen und Gerechtigkeit herbeiwünschen, dann müssen sie auch zustimmen, dass sie eines Tages in Gerechtigkeit gerichtet werden. Denn der Richter steht vor der Tür, heißt es in der Schrift. Der Herr Jesus ist nahe und er wird richten, die Lebendigen und die Toten, und er wird in Gerechtigkeit richten. Und ein gerechtes Gericht bedeutet, dass es eine Bestrafung immer geben muss. Ein Gericht in Gerechtigkeit heißt, das Urteil wird auch verhängt und ausgeführt. Wir lesen in der Schrift von Gerichten, die kommen werden über diese Welt. All das lesen wir in Verbindung mit dem Endzeitgeschehen. Und wir lesen dann auch vom ewigen Gericht, dass es ein ewiges Gericht geben wird. Und auch hier müssen wir jetzt doch aufmerksam machen auf eine Stelle im Titusbrief, Titus Kapitel 3. Auch da geht es wieder um das Kommen des Retters, Titus 3 ab Vers 4. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. Also wir lesen hier von der Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters. Diese Freundlichkeit und Menschenliebe erschien. Das heißt, Gott hat seine Liebe gezeigt, er hat die Menschen geliebt und hat diese Liebe bewiesen, indem er uns gerechtfertigt hat, diejenigen, die glauben an sein Werk. Das lesen wir in Vers 5, da heißt es, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Also die Freundlichkeit und Menschenliebe erschienen, und das heißt hier, er hat uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten. Da steht im Konjunktiv, wir haben sie nicht getan. Wir haben uns vielleicht eingebildet, die Werke der Gerechtigkeit zu tun, aber nicht um dieser Werke willen sind wir gerechtfertigt worden oder gerettet worden, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit, heißt es hier. Er rettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Ohne diese neue Geburt, sagt der Herr Jesus, ist es unmöglich, in das Reich Gottes einzugehen. Wir können uns noch so anstrengen und noch so viel Mühe geben, wir werden niemals eingehen in das Reich Gottes, wenn wir nicht erneuert sind, wenn wir nicht von Neuem geboren sind, nämlich durch das Bad der Wiedergeburt. Also die Gerechtigkeit Gottes fordert eine Bestrafung. Werke der Gerechtigkeit haben wir nicht getan. Und in der nächsten Stelle, in der letzten Stelle zum Punkt Gerechtigkeit, wird deutlich, wie es möglich ist, dass jemand der Strafe und dem Gericht entgehen kann. Davon lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 21. Da ist es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist genau die gleiche Grundlage, die wir bei dem Punkt Liebe schon betrachtet haben. Der Herr Jesus wurde an unserer Stelle zur Sünde. Er wurde bestraft für unsere Sünden, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes in ihm würden. Die wahre Gerechtigkeit können wir also nicht uns erarbeiten, wir können sie nicht bewirken, denn alles, was wir tun, ist gekennzeichnet von Sünde, von Egoismus, von eigennützigen Motiven. Die wahre Gerechtigkeit können wir nur in einem Tausch geschenkt bekommen. Und zwar, indem wir unsere Sünde loswerden, weil der Herr Jesus sie auf sich genommen hat und seine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes, umsonst geschenkt bekommen. Die Voraussetzung dafür ist natürlich erstmal einzusehen, dass es mit unserer Gerechtigkeit und Ehrlichkeit und all unseren Werten, auf die wir uns was eingebildet haben, nicht sehr gut steht. Jemand, der zu diesen gehört, die in der Umfrage Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und so weiter angekreuzt haben, erfüllt diese Voraussetzung erstmal nicht. Es sei denn, er hat eine Grundlage in der Schrift und deswegen ist ihm zum Beispiel Gerechtigkeit wichtig. Es heißt einzusehen, dass wir gefehlt haben, dass wir gesündigt haben und dass der Herr Jesus allein uns retten kann. Und wenn wir an Weihnachten darüber nachdenken, dass der Herr Jesus geboren wurde, dann ist das immer verbunden, wie wir im ersten Johannesbrief gesehen haben, ist es immer verbunden damit, dass er geboren wurde, um zu sterben. Ich habe noch keine einzige Weihnachtspredigt gehalten, in der ich nicht erwähnt habe, dass der Herr Jesus gekommen ist, um zu sterben. Vielleicht erinnert sich jemand von euch, ob ich je solch eine Predigt gehalten habe. Ich habe nie, und da bin ich überzeugt, ich habe nie eine Predigt gehalten, wo der Tod Jesu an Weihnachten keine Rolle gespielt hat. Jetzt wird manch einer sagen, das ist ja am Thema vorbei, das Thema verfehlt. Aber genau darum geht es, dass die Menschenliebe Gottes erschienen ist, dass er Mensch geworden ist und dass er nicht einfach so gekommen ist, sondern mit einem Ziel vor Augen, nämlich mit dem Ziel unserer Erlösung. Er ist als Licht in die Welt gekommen, damit niemand, der an ihn glaubt, in der Finsternis bleibt. Und noch als letzter Punkt, Sicherheit. Sicherheit oder Geborgenheit. Die Menschen sehnen sich nach Sicherheit. Ich hatte schon gesagt, sie versuchen es in der Familie zum Beispiel zu finden. Hier im Schwabenländle, da heißt es schaffe, schaffe, Häusle baue. Ja, wenn man das Haus gebaut hat und sich auf dem Haus ausruhen kann sozusagen als Alterssicherung, dann hat man eigentlich alles erreicht. Das Lebensziel ist erfüllt. Das ist die Meinung vieler Schwaben. Aber nicht nur vieler Schwaben, sondern es geht vielen Menschen so. Die brauchen irgendetwas, zum Beispiel ein Heim, und das verbinden sie dann mit Sicherheit. Es gibt auch viele andere Bereiche, wo die Menschen versuchen, sich selbst Sicherheit zu schaffen. Es gibt Versicherungen, die man kaufen kann. Es gibt Geld, das viele sich anhorten, um ein Gefühl von Sicherheit zu bekommen. Andere suchen Sicherheit in Beziehungen. Aber all diese Dinge führen nicht weit. Es kann sein, dass ein Mensch es schafft, in diesem Leben eine gewisse Sicherheit zu erreichen. Dass er auch sich so weit belügt, dass er meint, er ist sicher und er hat jetzt alles erreicht, er braucht jetzt vor nichts mehr Angst zu haben. Der Tod wird sicher kommen. Das ist auch eine Sicherheit. Der Tod wird kommen und dann bringen alle Versicherungspolicen nichts mehr. Dann bringen alle Häuser nichts mehr, dann bringt alles Geld nichts mehr. Denn wenn der Tod kommt, das wissen wir ja alle, dann nimmt man nichts mit. nicht nur nimmt man nichts mit, sondern man steht vor dem Schöpfer. Spätestens dann werden diejenigen erkennen, dass es einen Schöpfer gibt, die ihn geleugnet haben ihr ganzes Leben hindurch, die ihn abgelehnt haben, obwohl es überall Beweise für seine Existenz gibt. Und obwohl Gott selbst die Ewigkeit dem Menschen ins Herz gelegt hat und er sogar den Beweis in sich selbst hat, dass es Gott gibt. Spätestens dann werden viele Menschen ihren Fehler erkennen und alle Sicherheit wird weichen. Die Bibel schildert uns das an manchen Stellen sehr eindrücklich, wie die Sicherheit verschwindet, wenn er das Gericht bringt. Zum Beispiel in Amos, Kapitel 5, da heißt es ab Vers 18, wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Was soll euch der Tag des Herrn? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und ihm ein Bär begegnet, und wenn er heimkommt und sich mit der Hand an die Wand lehnt, so beißt ihn eine Schlange. Wird nicht der Tag des Herrn Finsternis sein und nicht Licht, Dunkelheit und nicht Glanz? Also wir malen uns diese Situation vor Augen. Jemand begegnet einem Bären und er schafft es, ihm zu entkommen. Andersrum, er begegnet einem Löwen, er schafft es zu entkommen und ihm begegnet der Bär. Und auch hier schafft er es, davon zu kommen. Und dann sagt er nochmal Schwein gehabt. Und dann kommt er nach Hause in dem Heim, in dem er sich eigentlich sicher fühlt, wo er denkt, jetzt bin ich in Sicherheit, ich bin zu Hause. Und er lehnt sich gegen die Wand und es beißt ihn eine Schlange. Wir finden das nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament. Erster Thessalonicher 5, Vers 2, ab Vers 2. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen und die Wehen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Auch hier sehen wir, es wird eine Zeit kommen, da werden die Menschen sagen, Friede und Sicherheit. Das ist auch das, was erreicht werden soll in vielen Konferenzen, Friedensvereinbarungen, streben die Menschen danach, Frieden zu erreichen. Und wenn wir jetzt nur mal zurückgehen bis zum Zweiten Weltkrieg. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es unzählige Friedenskonferenzen und unzählige Friedensvereinbarungen. Und trotzdem haben wir statistisch eine stetige Zunahme von Kriegen. Bis heute nehmen die Kriege zu und nicht ab. Und auch wenn die Menschen sehr gerne von Frieden und Sicherheit reden, ist dieser Friede und diese Sicherheit in der Realität nicht vorhanden. Und wir sehen hier, dass eine Zeit kommen werden, wo die Menschen wirklich sagen, jetzt ist Friede da, jetzt ist Sicherheit da und genau dann wird das Verderben kommen, genau dann wird das Gericht ganz überraschend hereinbrechen. Wo finden wir also wirklich Sicherheit und Geborgenheit? Sicherheit und Geborgenheit können wir menschlich nicht selber machen. Und das ist wieder, die Antwort ist wieder der Herr Jesus. Er ist die Antwort, wie er auch die Antwort auf die Liebe und die Gerechtigkeit war. So ist auch die Antwort hier. Gläubige, die an Jesus glauben, die auf ihn vertrauen, sie haben wahrhaft Frieden und Sicherheit. Es wird ihnen nicht verheißen, dass sie nicht verfolgt werden. Es wird ihnen sogar Verfolgung verheißen. Aber sie haben Frieden und Sicherheit im Herrn. Und sie haben Frieden, der bis ins ewige Leben hineinreicht, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann bei dem Herrn sind und ewig Gemeinschaft mit ihm haben. Davon lesen wir ganz eindrücklich im Johannesevangelium, Johannes Kapitel 10. Da ist es Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Also in dem Kapitel geht es ja darum, dass der Herr Jesus der gute Hirte ist, der für seine Schafe sorgt. Und er macht einige Vergleiche auch mit dem Fremdling, der sich nicht wirklich um die Schafe sorgt, der nicht an den Schafen interessiert ist, sondern nur am Profit. Der Herr Jesus hingegen interessiert sich für die Schafe, er kümmert sich um die Schafe und er gibt ihnen wirklich Sicherheit. Sie sind nämlich sicher in seiner Hand und in der Hand des Vaters. Und wenn wir etwas weiterblättern zu Kapitel 17, Vers 12, da lesen wir, als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Also hier das hohepriesterliche Gebet von Jesus an den Vater. Und wie er bezeugt, dass er die Seinen bewahrt hat und dass keiner von ihnen verloren gegangen ist und keiner von ihnen wird jemals verloren gehen. Sie sind ewig sicher. Und auch hier lesen wir, dass er in die Welt gesandt worden ist von dem Vater. Auch das ist wieder das Thema, der Herr Jesus kommt in die Welt, er kam in diese Welt, er wurde gesandt und genauso hat er auch die Gläubigen ausgesandt in diese Welt, um den Auftrag, den er ihnen gegeben hat, auszuführen. Zusammenfassend können wir sagen, dass Werte losgelöst vom Glauben und losgelöst von der Schrift sind keine Werte, sie sind wertlos. Und ein multikulturelles Fest der Werte kann niemals ein Ersatz sein für das Geschehen, dass der Herr Jesus in die Welt gekommen ist, dass er Mensch geworden ist. Man kann noch so diese Dinge leugnen und ablehnen, aber dann hat man nicht die Ehrlichkeit, Liebe, Gerechtigkeit, auch nicht Sicherheit und Geborgenheit, die wir in der Schrift finden. Vielmehr ist alles auf einen Trug aufgebaut. Man ist wie der Mann, der sein Haus auf dem Sand gebaut hat, das am Ende zusammenstürzen wird. Spätestens dann, wenn der Mensch vor Gott steht, wenn er vor seinem Schöpfer steht. Auf der anderen Seite haben wir allen Grund, wenn wir an den Herrn Jesus glauben, uns zu freuen, dass er unsere Gerechtigkeit ist, dass er uns zuerst geliebt hat, dass er uns Sicherheit und Geborgenheit gibt und dass er allein die Grundlage dafür ist, dass wir wieder lieben und dass wir gute Werke tun, die in ihm getan sind. Die Gläubigen tun das in aller Unvollkommenheit und Schwachheit, aber sie sind sich ihrer Unvollkommenheit und Schwachheit bewusst und wissen darum, dass sie auf den Herrn Jesus selbst angewiesen sind, dass er durch sie wirkt. Und so wollen wir uns heute auch darüber freuen, dass der Jesus wirklich gekommen ist. Wäre er nicht gekommen, hätten wir keine Grundlage zur Hoffnung, keinen Ausblick auf die Ewigkeit, sondern es gäbe nur ein Erwarten des Gerichtes. Aber wir haben allen Grund, uns zu freuen und dankbar zu sein, dass der Jesus gekommen ist und dass er die wahren Werte uns gebracht hat, nämlich die Werte, die wir in der Schrift, in der Bibel finden. Und dass er uns birgt in seiner Hand, dass kein Gläubiger jemals Angst haben braucht, aus der Hand Gottes rausgerissen zu werden. Denn der Herr ist stärker, Gott ist stärker und Seine Macht würde gebrochen werden, wenn es möglich wäre, dass auch nur ein Gläubiger aus der Hand des Herrn rausgerissen würde. Wenn nur ein Gläubiger verloren gehen würde, jemand, der wirklich wiedergeboren ist, verloren gehen würde, dann wäre das Wort Gottes nicht glaubwürdig und seine Verheißungen wären Lügen. Dann wäre er der Lügner, aber das ist er nicht, sondern er ist der Wahrhaftige, der nie eine Lüge getan hat und tun wird, der vollkommen zuverlässig ist und deswegen allein die Grundlage bietet für wahre Sicherheit und Geborgenheit und Liebe.